Deutschlandfunk, Andruck.
Die Ukraine feiert in diesem Monat, genauer am 24. August, eigentlich ihre Unabhängigkeit. Seit Februar muss das Land bekanntlich darum kämpfen, diese Unabhängigkeit zu behalten. Vielmehr muss sie das schon seit 8 Jahren, seit Russland auf ukrainisches Territorium vorgerückt ist, die Krim eingenommen und einen Krieg in der Ostukraine angezettelt hat. Dieser Krieg hat bereits viele Todesopfer gefordert. Der Westen hat das wahrgenommen, auch die Rolle Russlands in diesem Konflikt erkannt. Die vermittelten Gespräche im so bezeichneten Normandie-Format brachten keine Waffenruhe und keine Annäherung. Meine Kollegin Sabine Adler hat ein Buch über das Agieren bzw. die Zurückhaltung Deutschlands und Europas in Bezug auf den Krieg in der Ukraine geschrieben. Bücher von Kolleginnen und Kollegen stellen wir nur in begründeten Einzelfällen vor. Dies ist so einer, denn Sabine Adler war auch nach ihrer Zeit als Russland-Korrespondentin für den Deutschlandfunk immer wieder in ehemaligen Sowjetrepubliken unterwegs, hat für uns über die Entwicklungen in der Ukraine und in Belarus berichtet. Und sie gehört zum Team der Russland- und Ukraine-Experten des Deutschlandfunk, die seit Februar kontinuierlich berichten und einordnen. Die Ukraine und wir heißt ihr Buch und ich habe vor der Sendung mit Sabine Adler darüber gesprochen. Frau Adler, der Untertitel Ihres Buches lautet Deutschlands Versagen und die Lehren für die Zukunft. Sie beziehen sehr klar Stellung und führen aus, worin dieses mehrfache Versagen Ihrer Ansicht nach besteht. Und bevor wir da in die Einzelheiten und genauer in die Vorgeschichte dieses Krieges schauen, wann, an welcher Station dieser Eskalationen, die Sie beschreiben, hätte man Russland international isolieren sollen?
Das war ganz klar der Moment, als 2014 die Krim annektiert wurde und dann der Krieg in der Ostukraine begann. Schon die Annexion der Krim, die Verschiebung der Grenzen war der Moment, wo man genau mit den Maßnahmen, mit denen man heute arbeitet, mit den Sanktionen hätte reagieren müssen, um ein ganz klares Zeichen zu setzen. Russland muss an diesem Punkt gestoppt werden, kommt damit nicht durch.
Man ist ja damals auch zurückgeschreckt, weil man genau eine Eskalation befürchtet hat. Hätte das damals schon zu einem Angriffskrieg führen können?
Vermutlich nicht. Das ist ja das, wovon man ausgehen muss. Erstens liegt diese Annexion der Krim ja 8 Jahre zurück. Und diese 8 Jahre hat Russland auch gebraucht, um mit unter anderem dem Geld aus den Einnahmen von Öl und Gas seine eigene Rüstung, sein eigenes Militär hochzufahren. Und die Voraussetzungen, also militärischerseits, sind heute natürlich für Russland weitaus günstiger, als sie vor 8 Jahren waren. Und man weiß aus der Beobachtung, zum Beispiel 2008, als Russland Georgien überfallen hat, da hat es eine Eskalation gegeben, die war angelegt auch auf ein paar Tage. Die war sehr schnell zu Ende. Nichtsdestoweniger hat es Opfer gegeben, hat es Tote gegeben. Aber das war kein groß angelegter Krieg. Und das war nicht anzunehmen. Es gab kein Zeichen dafür, dass 2014 Russland flächendeckend die Ukraine überfallen könnte nach der Annexion der Krim. Und deshalb ist diese Angst vor diesem großen Angriff eigentlich nicht berechtigt.
Sie haben jetzt Georgien schon erwähnt. Zur verhängnisvollen Vorgeschichte dieses Krieges gehören in Ihren Ausführungen natürlich auch die Tschetschenienkriege und der Krieg in Georgien. Welche Muster wiederholen sich da?
Das Wichtigste konnte man wirklich schon an Tschetschenien sehen, auch dass man dieses Muster 2014 bei der Besetzung der Ostukraine wiederholt hat. Das Muster sieht dermaßen aus, es wird zunächst mit brutaler Gewalt alles in Schutt und Asche gelegt, wo das russische Militär kämpft. Das Beispiel ist eben immer wieder die Hauptstadt Tschetscheniens, Grosny, die aussah, worüber sich Putin übrigens selber gewundert hat, ausdrücklich nach dem Angriff wie Dresden 1945. Nachdem alles verwüstet wurde, ist dann Russland reingegangen, hat ein Regime errichtet, das basierte auf Terror und Gewalt. Ein Regime, das während der Kriegshandlungen aufrechterhalten wurde, aber auch danach. Und für dieses Danach, das ist das Wichtige, ist damals Ramzan Kadyrov installiert worden. Ein für seine Brutalität, für seine Foltergefängnisse, für ganz gezieltes außergerichtliches Töten bekannter Mann. Der ist von Wladimir Putin an die Spitze dieser kleinen Kaukasusrepublik, die im Übrigen, das muss man auch immer mal wieder sagen, Teil Russlands ist, Er ist an die Spitze gesetzt worden. Also das heißt, der so ziemlich brutalste Kämpfer, den man sich vorstellen kann, um dann diese Gesellschaft unter seine Knute zu bringen. Das hat er sehr gründlich getan. Tschetschenien ist heute ein von freien Medien bereinigter Landstrich. Es ist ein Gebiet, in dem Homosexuelle nicht nur verfolgt werden, sondern auch getötet werden. Es herrscht die totale Rechtlosigkeit und es herrschen zwei Rechtssysteme, nämlich das muslimische, tschetschenische Recht und das russische Recht. Und das wird alles parallel geduldet, denn die Abmachung zwischen dem Kreml und dem tschetschenischen Machthaber lautet, sorgt ihr für Ruhe im Kaukasus und dann habt ihr freie Hand. Und dieses Szenario, konnte man sehen, hat sich wiederholt in der Ostukraine. Wir haben das gesehen, dass auch Foltergefängnisse eingerichtet wurden, die bis heute in Gang sind und die auch heute wieder bei den besetzten Gebieten, Stichwort Alenivka, das ist das sogenannte Kriegsgefangenenlager für die Azov-Soldaten, dass solche Art von installierten Gefängnissen wieder fortgesetzt wird, dass man wieder mit diesen installierten Gefängnissen arbeitet, dass man Terror und Schrecken über die Bevölkerung bringt und damit natürlich auch eine sogenannte Säuberung dieses Gebietes hat, weil alle die, die sich irgendwie mal gesellschaftlich engagiert haben für demokratische Werte, die verlassen, wenn sie können, diese Gebiete.
Ja, in dem Zusammenhang ist ja wahrscheinlich auch das Referendum über den Status der Krim zu sehen.
Man muss ganz klar sagen, von Referendum kann man da nicht sprechen. Mhm. Das ist eine Zwangsabstimmung, so wie sie jetzt im Übrigen auch in Cherson wieder geplant wird, immer wieder verschoben wird, weil man sieht, dass der Widerstand der ukrainischen Bevölkerung groß ist. Aber genau das ist das Szenario.
Die historische Verantwortung Deutschlands im Hinblick auf die NS-Verbrechen in der früheren Sowjetunion, die wird ja immer wieder angeführt, um die Zurückhaltung zu begründen, die Ukraine in diesem Krieg militärisch zu unterstützen oder auch überhaupt verbal Stellung zu beziehen. Gemeint ist damit aber immer nur die Verantwortung in Bezug auf Russland, schreiben Sie. Man blende die deutschen Verbrechen in der Ukraine dabei aus und an anderer Stelle sagen Sie, die deutsche Politik habe die Nähe zu Russland gesucht und der Ukraine diese Nähe verweigert. Woran machen Sie das fest?
Das mache ich daran fest, dass im Diskurs, wenn wir über die Ukraine reden, ungefähr zwei Sätze brauchen, um über die Ukraine zu reden und dann bezieht sich der Rest der Diskussion auf Russland. Das heißt, die Ukraine gerät regelmäßig, selbst wenn sie Gegenstand ist, aus dem Fokus und es wird doch wieder nur über Russland geredet. Das ist eine ganz grundsätzliche Bemerkung, eine Beobachtung, die mir all die Jahre aufgefallen ist. Und in Bezug auf die historische Schuld Deutschlands, da ist es so, dass man einfach davon ausgeht, dass der Nachfolgestaat für die Sowjetunion Russland ist und sich überhaupt nicht im Detail, obwohl wir immer denken, wir sind die Aufarbeitungsweltmeister, überhaupt nicht im Detail damit befassen, wie war denn eigentlich dieser Kriegsverlauf? Und der Kriegsverlauf sah so aus, dass während der gesamten Besatzung im Krieg nicht die Sowjetunion als Ganze flächendeckend besetzt war und auch noch nicht mehr das europäische Russland flächendeckend besetzt war, sondern Belarus und eben die Ukraine. Und dass die allergrößten Verbrechen prozentual in diesen beiden Ländern von Deutschen begangen worden sind und auch die Kriegsschäden ungefähr zu zwei Drittel in der Ukraine angefallen sind. Das heißt also, im Grunde genommen ist dieses Maß an Verwüstung, es ist uns überhaupt nicht präsent, dass das eigentlich auf die Ukraine gemünzt werden müsste. Jedenfalls darf sie nicht vergessen werden. Es macht ja niemand die Rechnung auf, dass Russland nicht betroffen gewesen wäre. Darum geht es überhaupt nicht. Aber es gerät vollkommen aus dem Blick, was eigentlich in der Ukraine in dieser Zeit geschehen ist. Und was ich bei meinen Recherchen ganz besonders interessant fand, im Zusammenhang mit Recherchen zum Kunstraub. Und da verhält sich das auch wieder. Zwei Drittel der Kunstverluste hat die Ukraine zu beklagen, der sowjetischen Kunstverluste. Und recherchierend in diesem Thema bin ich auf etwas gestoßen, was mir selbst gänzlich unbekannt war. Nämlich, dass die Nazis versucht haben, in der Ukraine herauszufinden, wie funktioniert eigentlich die kommunistische Diktatur. Die gesamte Struktur der Gesellschaft sollte sozusagen nach dem Massenmord an der ukrainischen Bevölkerung studiert werden. Und dafür wurde eben nicht nur Kunst geraubt, die wurde auch geraubt. Aber hauptsächlich ging es tatsächlich um Dokumente aus Verwaltungen, aus Institutionen. Und ich fand, das ist so ein Kapitel, dass diese geplante Vernichtung und zugleich diese Doppelbödigkeit, was auch heißt, wir denken, wir sind fertig mit der Aufarbeitung, aber wir sind es längst nicht.
Das heißt, historische Verantwortung, wenn Sie all diese Gemengelage betrachten, worin läge die dann wirklich?
Die läge darin, sich ganz klar zu machen, welche Form von Gesellschaft soll errichtet werden oder soll erhalten werden in der Ukraine und in Russland. Und wenn man mit dieser grundsätzlichen Frage anfängt, um welches System geht es den jeweiligen Regierungen, geht es den jeweiligen Gesellschaften, worauf sind sie aus, dann kommen wir eigentlich sofort und automatisch zu einer Haltung. Das heißt also, wenn Putin die Restauration einer diktatorischen Gesellschaft möchte, dann haben wir doch eine Haltung dazu. Dann wissen wir, dass wir das nicht unterstützen können. Und wenn wir sehen, dass sich die Ukraine an westlichen Werten ausrichtet, dass sie versucht, ihre wirklich noch sehr unzulänglichen gesellschaftlichen Verhältnisse zu verändern, Stichwort Korruption, Stichwort Rechtsstaatlichkeit, und anzupassen und auszurichten auf eine Aufnahmefähigkeit zum Beispiel in der Europäischen Union, dann wissen wir doch auch, wen wir unterstützen müssen. Das heißt also, diese ganz grundsätzliche Einschätzung und Betrachtung von diesen unterschiedlichen Regierungen und Ländern hilft uns zu orientieren. Und darum geht es mir.
Nord Stream 1 und 2, die Energiegeschäfte mit Russland, sorgen ja nicht nur für Abhängigkeit von Russland, sie schaden ja auch der Ukraine. Sie verliert den Status als Gastransitland und damit auch politisches Gewicht. Dass diese Gefahr einfach übergangen wurde, das kreiden Sie auch, neben natürlich der SPD, der früheren Bundeskanzlerin Merkel an. Welche Chancen hat sie wann verpasst?
Sie hat 2005, nach der Bundestagswahl, die sie ja ganz knapp gewonnen hat, die Möglichkeit gehabt, einen Deal, den Gerhard Schröder, der Ex-Kanzler und Präsident Putin vorab, vor der Wahl verabredet hatten und direkt nach der Wahl durchgezogen haben, diesen Deal zu stoppen, nämlich diese Pipeline zu errichten. Es gab schon zu dieser Zeit, als nur die Idee einer solchen Pipeline bekannt wurde, also 2005, vor doch vielen, vielen Jahren, die Möglichkeit zu hören, was sagen eigentlich unsere Nachbarn. Erstens, was sagt die Ukraine? Die hat damals gesagt, ihr macht uns überflüssig als Transitland, ihr nehmt uns eine ganz wichtige Einnahmequelle weg. Und ihr nehmt uns auch unsere Lebensversicherung weg, dass nämlich, wenn unsere Transitleitung nicht mehr besteht, es keinen Hinderungsgrund für Russland gibt, unser Territorium zu verschonen. Die Polen haben einen ähnlichen Einwand gebracht, was die Einnahmen über ihre Transitleistung ging. Und bei den Balten war es ebenso. Das heißt, man hat im Grunde genommen wichtige Länder, mit Belarus ist das im Übrigen das Gleiche, aber die Verbündeten wurden nicht gehört. Und diese Warnungen, die dann auch von amerikanischer Seite kamen, sich nicht so abhängig zu machen, die in Brüssel aufgenommen worden sind, sind alle in den Wind geschlagen. Also 2005 wäre das erste Moment gewesen. Das zweite Moment war 2014, nachdem die Krim annektiert wurde. Da wäre der Moment gewesen zu sagen, wir stoppen entweder die Pipeline oder aber die Idee, eine neue, zweite Pipeline zu errichten, die auch da schon in Planung war, legen wir auf Eis bzw. wir werfen sie einfach über Bord. Das ist nicht geschehen. Das heißt, das ging mit ihrem Wissen und mit ihrem Wollen durch.
Die lange Liste der deutschen Russland-Fehler wolle niemand hören, schreiben Sie. Braucht es für die gerade vielbeschworene Zeitenwende also auch ein Eingeständnis dieser Fehler, dieser Irrtümer?
Ja, es gibt ja zum Teil Eingeständnisse. Also wenn wir uns den Bundespräsidenten anhören, den früheren Außenminister, der hat von Fehlern gesprochen, auch eigenen, aber er benennt sie nicht. Man weiß nicht, was er eigentlich meint. Bei der Kanzlerin, bei ihrem ersten Auftritt im Berliner Ensemble, dem ersten Auftritt nach ihrer selbstverordneten Pause, hat die Kanzlerin davon gesprochen, sie hätte in den 16 Jahren ja sehr, sehr viel gemacht. Aber sie wüsste jetzt nicht etwas, wo sie hätte anders agieren können. Die Energiepolitik in dieser Art und Weise fortzusetzen und Deutschland in eine noch größere Abhängigkeit von Russland zu bringen, wie auch Ex-Kanzler Schröder, Gaslobbyist Schröder dieser Tage erklärt hat. Das war nun wirklich ein großer Fehler und sie hätte sich zumindest mal erklären müssen. Stattdessen hat sie die Öffentlichkeit abgespeist mit dem angeblich privatwirtschaftlichen Modell dieser Energieversorgung und hat im Grunde genommen mit dieser Nonchalance auch andere Politiker ermutigt, geradezu sich ebenso mit so einer Chuzpe über alle Einwände hinwegzusetzen und seinen eigenen Stiefel durchzuziehen.
Frau Adler, Sie sind ja Teil unseres Expertenteams, das seit Beginn des Krieges im Februar über das Geschehen in der Ukraine berichtet, viele Quellen auswertet, Berichte und Ereignisse einordnet. Worin besteht die größte Schwierigkeit bei dieser Arbeit?
Ganz klar darin, dass wir nichts oder fast nichts aus eigener Anschauung überprüfen können. Wir kommen wirklich nur punktuell in das Kriegsgebiet, das auch unter großem Aufwand, unter großen Sicherheitsvorkehrungen natürlich. Und auch nicht immer alle im Team, sondern eigentlich immer nur einer. Und ein Kriegsgebiet nur von außen zu betrachten, ist natürlich ganz schwierig. Und nur von außen, so machen wir es auch nicht. Wir haben eben sehr, sehr viele Kontakte zu Menschen in der Ukraine, die immer noch gültig sind, die wir jederzeit anmorsen können, was wir auch machen. Wir überprüfen also zum Beispiel Angriffe in bestimmten Städten, fragen nach, wie ist das für unsere Bekannten da abgelaufen, was wissen die darüber. Das heißt, wir prüfen schon im Berichtsgebiet, aber das ist natürlich nur punktuell möglich. Die größte Schwierigkeit besteht darin, dass wir es auf russischer Seite mit überhaupt gar keinen journalistischen Medien mehr zu tun haben, sondern nur noch mit Propaganda. Und auf ukrainischer Seite mit zensierten Medien. Zensiert deswegen, weil sich das Land im Kriegszustand befindet und jede Information natürlich daraufhin geprüft wird, ob sie für den Feind dienen könnte. Und in einem solchen Informationsraum tatsächlich verlässliche Informationen zu bekommen, das ist extrem schwierig. Man kann eigentlich nur so viel Informationen sammeln und vergleichen, abgleichen wie möglich. Auch ein bisschen den Verlauf im Blick behalten und natürlich auf Erfahrungen aus anderen Kriegsgebieten, Stichwort Tschetschenien, zurückgreifen. Wie wurde da gelogen? Auf welche Art und Weise? Welche Muster wiederholen sich da? Und dann eins und eins zusammenzählen. Aber das ist und bleibt wirklich schwer.
Aus dieser sehr nahen Beobachtung des Kriegsgeschehens und der Kenntnis über Russlands Strategien, würden Sie eine Prognose wagen, wie und wie lange dieser Krieg nun weitergeht?
Ich glaube, im schlimmsten Fall viele Jahre, im günstigen Fall noch ein Jahr. Also die Ukraine braucht die geballte Kraft, also auch die geballte Wirtschaftskraft des Westens und der militärischen Unterstützung, um tatsächlich Paroli bieten zu können. Und Russland darf nur wenig Zeit erhalten, um die Rüstungsindustrie nochmal hochzufahren, nachzurüsten, auch größere Teile der russischen männlichen Bevölkerung zu mobilisieren. Das heißt, man darf Russland nur wenig Zeit geben für eine Stärkung und muss in kürzester Zeit die Ukraine befähigen, dass sie eben tatsächlich ein überlegener Gegner wird und tatsächlich das Ruder herumreißen kann. Aber ob da die Entschlusskraft des Westens wirklich schon ausreicht, dann müssen wir einfach nur mal nach Berlin gucken, an die Bundesregierung, ob die Bundesregierung sich dieser Verantwortung bewusst ist und auch bereit ist, dieses Ziel zu ihrem eigenen zu machen. Da habe ich im Moment immer noch meine Zweifel.
Vielen Dank. Sabine Adler war das. Wir sprachen über ihr Buch »Die Ukraine und wir. Deutschlands Versagen und die Lehren für die Zukunft«. Es erscheint morgen im Christoph-Links-Verlag, füllt 230 Seiten und kostet 20 Euro.